Matthäus 9. Matthäus 9. Wir beginnen in Vers 27. Und als Jesus von dort weiterging, folgte ihm zwei Blinden nach, die schrien und sprachen: Du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm, und Jesus fragte sie: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr. Denn da ruhte er ihre Augen an und sprach: Es geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach: Seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und machten ihn in ganzer Gegend bekannt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und für dieses Geschichte, was wir heute betrachten werden. Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen zu verstehen, dass es gibt nicht nur das Problem von Blindheit, die Menschen, die nicht sehen können, sondern dass es gibt auch geistliche Blindheit. Und dadurch es gibt sehr viele Menschen, die die Wahrheit nicht sehen kann. Bitte hilf uns, das zu verstehen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Vers 27 wieder. Es steht: Und als Jesus von dort weiterging, folgte ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen: Du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Zu anderen Zeiten, in anderen Stellen, wir finden, wo Jesus hat andere Blinde geheilt. Dieses Ereignis, was wir hier haben, aber ist zu Anfang seinen Dienst hier auf Erden, und wir finden es nur in Matthäus, nur an dieser Stelle. Es wird auch verwechselt mit anderen Geschichten, wo er andere Blinde gehabt hat, aber es gibt Unterschiede in der Geschichte, und so dieses ist eine, was ist nur in dieser Stelle zu finden. Jesus hat gerade das Haus verlassen, in dem er ein 12-jähriges Mädchen von den Toten auferweckt hat, und er ist offenbar auf dem Weg nach Hause. Dieses Geschichte, ein Teil davon, findet statt in einem Haus. Es steht nicht in dem Text, wessen Haus das ist, ob es ist den von Petrus oder woanders, wo Jesus gewohnt hat. Aber es scheint, dass es war den Haus, wo Jesus gewohnt hat. Und so Jesus geht, er ist auf dem Weg nach Hause. Seit er von den anderen Seiten des Meeres zurückgekehrt ist, ist er ständig von einer Volksmenge umgeben. Und das ist hier wahrscheinlich der Fall. So, es war ziemlich viel Lärm, als er auf der Straße läuft. Also es gibt sehr viele Menschen, die ihn nachgefolgt haben und die nur ihn sehen wollten. Es gibt dann zwei Blinde, die zweifellos davon gehört hatten, wie Jesus die Kranken geheilt hat und die Toten auferweckt hat. Die haben den Lärm gehört, als Jesus sich in der Nähe gekommen war. Es war diese Blinden unmöglich, Jesus in der Volksmenge zu finden. Also sie haben einfach dem Lärm gefolgt, als er die Straße entlang gegangen war. Aber nur der Menge zu folgen, war offensichtlich nicht genug für die beiden. Sie haben gewusst, dass sie irgendwie zu Jesus gelangen musste. Sie muss zu ihm kommen, denn sie braucht auch geheilt zu werden. Aber sie war blind. Und wie könnten sie ihn finden? Sie haben einfach den Lärm gefolgt, in der Versuch, in der Nähe zu Jesus zu kommen. Als sie der Volksmenge gefolgt hat, haben sie dann angefangen zu schreien: Du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Das ist das erste Mal in den Evangelien, wo wir finden, dass jemand hat Jesus dieses Titel gegeben in Öffentlichkeit. Also es war nicht etwas, was war bekannt von jeder, dass Jesus war von den Nachkommen von Davids. Und wenn sie das geschrien hat, das zeigt, dass sie glaubt, dass er war der Messias. Das Verb hier, sie haben geschrien, es repräsentiert eine kontinuierliche Aktion. Sie haben nicht nur einmal gerufen und dann haben aufgehört. Das haben sie nicht getan. Sie haben die ganze Zeit weiter gerufen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Hier können wir beginnen, ihren Glauben zu sehen, da sie macht das immer weiter. Sie hat nicht nur einmal gerufen und dann sagt, nichts ist geschehen, wir hören auf. Sie haben das immer weiter gemacht und haben durch viel Anstrengungen dieses Volksmenge nachgefolgt. Etwas, was schwierig wird für zwei Blinden. So, wir sehen ihren Glauben hier. 2. Korinther 5 und Vers 7, es steht, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und das war besonders wahr bei diesen beiden, denn die können nicht sehen, aber sie haben gehört und sie wollten zu ihm kommen, damit sie geheilt werden kann. Sie haben das, was sie über Jesus gehört haben, mit den Prophezeiungen über den Messias, der kommen sollte, verbunden. Und eine bestimmte Prophezeiung liegt ihnen besonders am Herzen. Und das war die vom Jesaja 35 und Vers 5. Dann es steht, dann werden die Augen der Blinde aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Und in dieser Stelle in Matthäus, wir finden beide von dieser, in zwei Geschichten noch kein anderer, beide von dieser wurden von Jesus getan. Matthäus dadurch sagt uns, dass Jesus ist der Messias, aber diese Blinden, die zu ihm gekommen waren, die haben das schon geglaubt. Es war ihnen schon bekannt, wer Jesus war. Und so sie wollten zu ihm kommen, um geheilt zu werden, damit sie sehen können. Diese Männer ließen sich nicht von den Schwierigkeiten davon abhalten, Jesus zu finden. Sie haben ihn sogar direkt ins Haus gefolgt. Das war offensichtlich schwierig für die, das zu schaffen. Aber sie haben zugehört der ganze Zeit, als sie nachgefolgt haben. Und wenn er geht in den Haus, sie haben den Tor gefunden und waren rein in den Haus auch gekommen. Vers 28, als er nun ins Haus kam, traten die Blinde zu ihm. Und Jesus fragte sie: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr. Da Jesus die Blinden nicht auf die Straßen geantwortet hat, könnte er jetzt mit ihnen in Privat reden. Also, so müssen jeder zu ihm kommen. Wir müssen persönlich zu ihm kommen. Und jetzt hat er diese Gelegenheit, allein mit ihnen zu sein. Ob er sie gehört hat, während sie gerufen hat, wir wissen nicht, aber wir denken schon. Jetzt, er redet und er hat eine Frage gestellt. Er hat aber nicht gefragt, ob sie geglaubt haben, dass er sie heilen würde, sondern ob sie glaubte, dass er es könnte. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und offensichtlich, sie haben geantwortet, ja, Herr, das glauben wir. Hebräer 11 und Vers 6. Es steht ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihn wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und das offensichtlich passt zu diesen beiden Blenden. Denn sie haben geglaubt, dass er war der Messias, dass er war der Sohn Gottes und dass er sie belohnen wird, wenn sie ihn findet. Und das hat er auch getan. Das Wunder soll nicht Gegenstand unseres Glaubens sein, aber, sondern Jesus. Also es ist betont in dieser Geschichte hier, als er fragt, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Jesus ist in der Mittelpunkt, nicht, dass er die Gehalt haben oder heilen könnte, sondern Jesus selbst ist, was sollte das Gegenstand unseres Glaubens sein. Und so hat er gefragt, glaubt ihr, dass es dies tun kann und nicht, dass es es tun würde? Denn er ist der Gegenstand des Glaubens. Römer 10, Vers 9 bis 11, es steht, denn wenn du mit dem Mund Jesus aus den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit den Herzen glaubt man, um gerettet zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Sie haben geantwortet, ja, Herr. Also sie haben geglaubt. Und in Römer 10, Vers 13 steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und die beiden haben genau das getan. Vers 29, da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe noch eurem Glauben. Es ist nicht notwendig, dass Jesus jemand berührt, um ihn zu heilen. Aber die Berührung vermittelt Liebe und Sorge. Und ich glaube, das ist, was wir vermissen, mehr als alle anderes. In dieser Zeit der Corona-Regeln ist das, wir können einander nicht berühren. Wir brauchen das. Das ist etwas, was wir brauchen. Und hier war zwei Blinde, die ihn nicht sehen kann. Und wir finden, er hat Ähnliches getan, wenn er andere Blinde gehabt hat. Er hat seine Hände auf ihre Augen gelegt und hat die dann geheilt. Hier, er hat gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Also sie haben geglaubt und er hat gesagt, dass er wird die heilen aufgrund ihrem Glauben. Die Frage dann ist, wie viel Glauben ist erforderlich? Ich habe eine Kollege gehabt, ich habe mit ihm für mehrere Jahre gearbeitet. Seine Familie wohnt in der Nähe von unserer Familie, als wir aufgewachsen waren. So ich habe ihn mindestens vom Sehen erkannt, seit es ein Kind war. Seine Frau hat Krebs gehabt, also Leukämie und Krebs auch. Und er hat alles versucht mit jedem Arzt. Und die könnten ihm nicht helfen. So er hat entschieden, nach Florida zu gehen, zu einer, der behauptet, dass er könnte durch Glauben Leute heilen. Und er geht dahin und ist umgezogen, hat da gelebt, hat die Gemeinde von dieser Prediger besucht. Der ist eine sehr bekannte, auch im Fernsehen. Und nach einer Weile, wenn nichts geschehen ist, der hat seine Frau gesagt, das Problem ist dein Glauben ist zu wenig. Und so, er könnte sie nicht helfen. Also das ist eine schöne Ausrede. Wir können immer sagen, ja, dein Glauben ist zu wenig. Deshalb bist du schuld. Jesus hat gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. So wie viele Glauben ist erforderlich? Matthäus 17, Vers 20, es steht, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glaube hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin, und es würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. So, dieses Vers hilft uns zu wissen, wie viel Glaube ist erforderlich. So, die Frage ist, wie viel Glauben besitzt ein Senfkorn? Also, ist das viel oder nur wenig? Also, besitzt ein Senfkorn überhaupt Glauben? Also, wenn wir so viel haben, das ist genug. Denn wie viel besitzt ein Senfkorn? Eine ausreichende Menge. Das Glaube eines Senfkorn ist ausreichend, alles zu tun. So, er hat gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Ihr Glauben war offensichtlich ausreichend. Es ist nicht, wie viel Glauben wir besitzen, was wichtig ist, sondern wer ist der Gegenstand unseres Glaubens? Es ist nicht, wie viel Glauben wir besitzen, sondern ist es echtes Glauben? Das ist die wichtige Frage. Markus 9, Vers 23, steht, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Gottes Antwort auf den Schrei des Glaubens entspricht unserem Glauben. Wenn wir denken, was Jesus gesagt hat, möglich ist, wenn wir nur so wenig Glauben haben, und dann wir schauen um uns und sehen unser eigenes Leben und was Gott für uns tut, wir sehen dann, wie klein unser Glauben oft ist. Wir sollen ihn einfach glauben. Vers 30, und ihre Augen wurden geöffnet, und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, seht zu, dass es niemand erfährt. Die Bibel verwendet oft menschliche Blindheit als ein Metapher für geistliches Blindheit. In 2. Korinther 4, Vers 3 bis 4, es steht, wenn unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welche Gottes Ebenbild ist. Wir wissen nicht, wie lange diesen beiden Männer blind waren. Aber stelle dich die Welt vor, die sich vor ihnen geöffnet hat, sobald sie ihre Sicht erhalten hat. Also jetzt können die Sachen sehen zum ersten Mal. In einer von den anderen Geschichten, wo Jesus jemanden, der blind war, geheilt hat, er hat gefragt, was siehst du? Und sie haben gesagt, ich sehe Menschen wie Bäume, die umherlaufen. Also die Welt, was man dann zuerst sieht, wie man das beschreiben würde, wenn man nie vorher das gesehen hat. Es wird Besonderes. Genauso ist es, wenn geistliche Blindheit aus dem Herzen entfernt wird. Es gibt eine wunderbare neue Welt voller Wahrheit, die gelernt und angewendet werden muss. Paulus sagt in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und es ist genauso, wenn eine blinde geheilt wird. Wir sehen so vieles, was neu ist. Und es ist wunderbar für uns, das alles zu sehen. Und es braucht Zeit, bis wir das alles merken können, was es da vor uns gibt. Warum dann wollte Jesus nicht, dass diese Männer bekannt machten, was mit ihnen geschehen war? Er hat kurz davor von den beiden, von denen er die Dämonen ausgestoßen hatte, befohlen, andere zu erzählen, was der Herr getan hat. In Markus 5, Vers 19 steht aber, Jesus ließ es ihn nicht so, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Also damals sage es jeder, jetzt er sagt, sagt niemand. Lass es nicht bekannt sein, was ich für euch getan hat. Die Frage, die wir haben natürlich, ist dann, warum? Vielleicht wollte er verhindern, dass Leute ihm aus dem falschen Grund folgten. Johannes 6 und Vers 30 steht da, sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Also Leute wollten etwas sehen und ihre Glauben wären dann aufgrund des, was sie gesehen hat und nicht wirklich an Jesus Christus gerichtet. So vielleicht war das der Grund. Vielleicht wollte er sie von den falschen Anschuldigungen der Pharisäer schützen. Denn wir wissen in einer anderen Stelle, wo er eine andere Blinde geheilt hat, dass es war zu einem sehr großen Problem gekommen für der, der geheilt wurde. Johannes 9, 13 bis 16, da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat. Als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete, nun fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehen geworden war. Und er sprach zu ihnen: Einen Brei hat er auf meine Augen gelegt und es wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen Älteste von den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht aus Gott, weil er den Sabbat nicht hielt. Andere sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solchen Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Vielleicht war das der Grund, warum Gott hat ihnen gesagt, er sollte das nicht weitergeben. Ähnliches wie das, was geschehen war in Johannes, ist geschehen hier in Matthäus in der nächsten Geschichte, die wir finden. In Matthäus 9, Vers 32. Es steht: Als sie aber hinausgingen, siehe, da brachte man einen Mensch zu ihm, der stumm und besessen war. Und nachdem der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme, und die Volksmenge wunderte sich und sprach: So etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Die Pharisäer aber sagten: Durch den obersten Dämonen trieb er die Dämonen aus. Also das, was die Pharisäer getan hat, wenn die gehört hat, dass jemand geheilt wurde, vielleicht Jesus wollte, dass diese zwei das nicht erfährt. Vielleicht liegt es daran, dass die beiden ihn aus den Messias erkannt hatten. Denn wir haben gesehen am Anfang, die haben gesagt: Du Sohn Davids. Und wie es schon gesagt hat, das war nicht überall bekannt. Die Prophezeiung aus Jesaja, die wir vorher gelesen haben, hat eigentlich vom tausendjährigen Königreich gehandelt. Aber Jesus war hier auf Erde nicht zu herrschen, wie er nachher wird in den Königreich, sondern er war hier gekommen, um für die Sünde der Welt zu sterben. Und es war noch nicht Zeit. Und wenn alle Leute da schon an den Sonntag, Palmensonntag, macht, das wäre dann viel zu früh. Er hat noch 2 oder 3 Jahre Dienst hier auf Erden und es war nicht Zeit, dass die Pharisäer ihn überliefert, um gekreuzigt zu werden. Wir lesen dann weiter, Vers 31, sie aber gingen hinaus und machten ihn in ganzen Gegend bekannt. Selbst nachdem sie von der Hand des Meisters beruht worden war, hatten diese ehemaligen Blinden immer noch Probleme mit ihrer rebellischen, sündigen Natur. Sie haben dann genau das Gegenteil getan, von was Jesus ihnen gesagt hat. Und Ungehorsam ist kein Hinweis auf starken Glauben. So wir sehen, dass ihr Glauben war nicht so ganz stark, weil sie haben ihn dann haben nicht getan, was er sie befohlen hat. Was welche Auswirkung hat es auf Jesus? Der Text sagt uns nicht, aber es steht, dass sie haben nicht getan, was Jesus sie befohlen hat. Jesus hat die beiden gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Wir sollen sein wie Abraham. In Römer 4, 20 bis 21 steht über Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also Abraham hat geglaubt und hat nicht gezweifelt. Und genau so sollen wir sein. Wir müssen lernen zu beten, wie die Jünger Jesus gebetet haben, als sie gebetet haben, mehre uns den Glauben. Mehre uns den Glauben. Das sollte unser Gebet heute Morgen sein. Denn es steht geschrieben in Habakkuk 2 und Vers 4, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wir haben eine ganze Reihe von Menschen gelistet in Hebräer 11. Wir nennen die unsere Glaubenshelden. Abraham ist dabei und auch viele anderen. Wir sollen bitten, dass der Herr wird uns den gleichen Glauben geben. Und dann wir sollen ihn vertrauen. Und wenn er uns sagt, was wir tun sollen, wir sollen das auch tun. Wir sollen glauben auch, dass was er uns sagt, ist genau das Richtige, auch wenn wir das nicht verstehen. Wir denken an die Blinden, also wie könnten sie so das nicht bekannt machen überall. Es wird schwierig, aber das hat Jesus befohlen, das hätten sie auch tun sollen. Wir brauchen zu glauben, denn es geschieht uns auch nach unserem Glauben. Herr, mehre uns den Glauben. Vater, bitte segne uns. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns stärken im Glauben, dass wir werden glauben, dass du hast immer das Beste vor uns im Sinn. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns das helfen zu verstehen, aber uns auch helfen, das anderen Leute zu zeigen, damit sie durch unser Glauben werden auch zu Jesus kommen. Wir bitten in Jesus' Namen. Amen.